Ja, ich darf noch einmal alle herzlich grüßen. Da ich eine seit Jahrzehnten ein dankbarer und froher Leser der Bibellesezeit mit Gott bin, von den Eidlinger Diakonissen, hat mich da mal wieder so eine Andacht vom 8. Mai ganz besonders angesprochen. Und zwar ist das Thema an diesem 8. Mai gewesen, ein lebenslanger Wachstumsprozess. Und die Diakonissen beginnen, im Frühjahr sind viele Menschen vom Wachstum der Natur begeistert. Was geschieht aber zuvor im Verborgenen? Der Same bricht im Boden auf. Die Wurzelanlage sorgt für die Verankerung im Erdreich. Der Spross treibt nach oben. Wenn er die Erdoberfläche durchbricht, wächst er als Pflanze heran. Jedem ist bewusst, dass das Pflanzenwachstum ein Prozess ist. Es braucht seine Zeit. Das Gewächs steht nicht gleich fertig da. Günstige Witterungsverhältnisse können das Wachstum positiv beeinflussen. Und jetzt geht dann das Thema los. Ähnlich verhält es sich mit dem Glauben. Aus den verschiedenen Bibelstellen habe ich mir mal eine rausgenommen, die ich über diese Predigt setze. Und zwar ist es der Text nach der alten Luther 1914. Lasst uns aber rechtschaffen sein in der Liebe und wachsen in allen Stücken an dem, der das Haupt ist, Christus. 84 Luther. Lasst uns aber wahrhaftig sein in der Liebe und wachsen in allen Stücken zu dem hin, der das Haupt ist, Christus. Die Elberfelder sagt, lasst uns aber die Wahrheit bekennen, in Liebe und in allem hinwachsen zu ihm hin, der das Haupt ist, Christus. Und die neue Übersetzung, lasst uns, in jeder Hinsicht zu Christus hinwachsen, unserem Haupt. Also ich habe heute Nachmittag Messgerät mitgebracht, um einmal euren Glauben zu messen. Habe ich nicht. Aber was ich mir wünschte, wenn ihr einmal vielleicht selbst über euer Leben nachdenkt, hat mein Glaube sich verändert? Bin ich im Glauben durch Gottes Gnade gewachsen? Bei Gott ist alles auf Wachstum und Mehrung angelegt. Als ich da eben saß, musste ich noch mal kurz denken. Und da dachte ich, aus einem Menschenpaar hat Gott, wie viel sind wir mittlerweile, circa 10 Milliarden Menschen entstehen lassen. Das muss man sich einmal vorstellen. So steht es in der Apostelgeschichte. Aus einem Blut hat er das ganze Menschengeschlecht gemacht. Das ist Gott, der große und wunderbare Gott. Er will Mehrung. Und er möchte, was meinen und deinen Glauben anbetrifft, Wachstum. Glaube hat also irgendwo seinen Anfang, meine Lieben. Auch bei mir hat er einmal angefangen. In 1. Johannes 4, Vers 10 steht, darin besteht die Liebe. Nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und gesandt seinen Sohn zur Versöhnung für unsere Sünden. Gott hat also einen Anfang des Glaubens gesetzt. Hast nicht du gemacht? Hab nicht ich gemacht, sondern Gott. Gott ist es, der den ersten Schritt getan hat, auf die Menschheit zu, auf dich zu. Und vielleicht kannst du dir mal überlegen, wo hat eigentlich mein Glaube seinen Anfang gehabt? Ich habe mir verschiedene Anfänge des Glaubens einmal aus der Bibel herausgenommen. Ich beginne mit Timotheus, 2. Timotheus 1, Vers 5. Paulus schreibt über ihn: Denn ich erinnere mich an den, Achtung jetzt, ungefärbten Glauben in dir, der zuvor schon gewohnt hat in deiner Großmutter Lois, in deiner Mutter Eunike, ich bin aber gewiss auch in dir. Da hat der Glaube in der Großmutter gelebt, in der Mutter und auch in dem Timotheus. Denken wir an den König Salomo. In 1. Könige 9, Vers 4 steht: Und du, wenn du vor mir lebst, ebenso wie dein Vater gelebt hat, glaube in David, glaube in Salomo. Wenn du also so lebst, wie dein Vater gelebt hat, in Lauterkeit des Herzens, in Aufrichtigkeit, indem du nach allem handelst, was ich dir geboten habe, und wenn du meine Ordnungen und meine Rechtsbestimmungen einhältst. Beide, Timotheus und Salomo, hatten also ein Elternhaus, in dem der Glaube eine wichtige Rolle spielte. Das ist auch meine Linie, denn ich hatte eine gläubige Großmutter, ich hatte eine gläubige Mutter und der Glaube hat sich weitergetragen, auch in mein junges Kinderleben hinein, bis auf den heutigen Tag. Und ich denke, dass hier auch der eine oder andere sitzt heute Abend, der sagen kann, ist bei mir auch so. Meine Großmutter war gläubig, meine Mutter war gläubig und ich darf im Glauben leben. Dann gibt es allerdings auch den Ruf Gottes an Menschen, die ihn nicht kannten. Ein enormes Beispiel, würdet ihr vielleicht jetzt gar nicht so direkt dran denken, ist Abram. Abram lebte in Ur, wo viel Götterei herrschte und besondere Verehrung erfuhr der Mondgott Nana, der auch in Haran, wo Abrams Vater hängen blieb, verehrt wurde. In Josua 24,2 heißt es von den Vorfahren Abrams, sie dienten anderen Göttern. Und jetzt sehen wir wieder, wie Gott den Neuanfang zum wahren Glauben setzt. Denn, jetzt steht in der Schrift, da nahm ich euren Vater Abram von jenseits des Stroms und ließ ihn im ganzen Land Kanaan umherziehen, mehrte sein Geschlecht und gab ihm Isaak. Seht ihr? Also Gott kann in einem ganz heidnischen Land eingreifen und nimmt sich einen Einzelnen wie den Abram und führt ihn zum Glauben und macht ihn zum Vater des ganzen kommenden Geschlechtes. Das ist unser Gott. Noch einer. Ich liebe eine Geschichte in der Apostelgeschichte sehr. Vielleicht denkt jetzt schon der ein oder andere, wen ich meine. Der Kämmerer aus dem Mohrenland. Kämmerer der Königin Kandake, der Königin von Äthiopien, welcher ihren ganzen Schatz verwaltete, kam nach Jerusalem, um anzubeten. Gott nimmt nun einen Evangelisten aus einer segensreichen Tätigkeit raus und sagt, mach dich auf die Straße, die nach Gaza führt. Also damals schon, Gaza, Gazastreifen, heute der Krieg. Dort war eine ganz wüste Straße. Und Gott sagt, mach dich hin und geh auf diese Straße. Und was passiert? Plötzlich entdeckt er einen Mann, ich weiß nicht, ob er ein Muli hatte oder ein Pferd vor seinem Wagen, auf jeden Fall hatte er irgendein Tier davor. Und er hält sich ganz still, läuft neben dem Wagen her und hört, dass dieser Mann aus dem Propheten Jesaja liest. Jesaja 53. Und jetzt sagt der Evangelist Philippus zu ihm, verstehst du auch, was du da liest? Sagt er, wie soll ich, wenn mich nicht jemand anleitet? Und jetzt steigt der Philippus auf den Wagen des Kämmerers hinauf und erklärt ihm das ganze Evangelium von Jesus anhand von Jesaja 53. Was ist die Folge? Ich weiß nicht, nach welcher Zeit kommen sie plötzlich an einem Wasser vorbei. Dass der jetzt das Evangelium kapiert hat, wird deutlich, weil er sagt, da ist Wasser. Was hindert's, dass du mich taufst? Hat kapiert, hat erfasst, Glaube und Taufe. Empfang des Heiligen Geistes ist der biblische normale Weg. Er steigt mit dem Philippus hinab, sie gehen in das Wasser, er tauft ihn und jetzt geschieht etwas, das ist halt so groß ist unser Gott, haben wir gesungen. Danke für das schöne Lied, Dagmar. So groß. Plötzlich nimmt Gott den Philippus weg. Er wird entrückt. Plötzlich war er nicht mehr da. Aber das Schöne ist bei diesem Philippus, der hat nicht gesagt, oh weh, wie schrecklich, jetzt habe ich meinen Lehrer nicht mehr. Was steht da in der Schrift? Er zog aber seine Straße fröhlich. Er hatte das Evangelium kapiert. Gott hatte in seinem Leben Glauben begonnen. Und weißt du, was so schön ist? Wenn Gott einen Glaubensanfang bei einem Menschen macht, dann bringt Gott dieses Glaubenswerk auch zum Ziel. Da sagt der Paulus im Philipperbrief, ich bin guter Zuversicht, dass der in euch, in mir, angefangen hat, das gute Werk, der wird es auch vollenden. Ist das nicht schön? Da nickt einer. Wenn wir das nicht wüssten, Gott hat in mir sein Glaubenswerk begonnen, bei mir schon in Kindertagen. Und ich bin meinem Gott unendlich für die Sonntagsschulstunden, die ich erlebt habe. Ich habe eben mit Klaus noch gesprochen. Oder wenn wir mit dem Posaunenchor nach Dortmund in die Westfalenhalle fuhren, dort waren wir 2.000 bis 3.000 Bläser aus ganz Deutschland, dann haben wir dort geblasen und wir haben immer eine gute Predigt gehört. Ich habe mich im Nachhinein, ist mir klar geworden, warum ich so gerne als Kind schon gute Predigten gehört habe, mit Freuden gehört habe. Da war der Pastor Heimbucher, Arno Pagel und wie sie alle hießen, das waren die Koryphäen der evangelikalen Welt, die predigten das Evangelium. Und da habe ich zugehört. Heute weiß ich warum. Ich wusste ja damals noch nicht, dass Gott mich zum Prediger des Evangeliums bestimmt hatte. Wusste ich alles nicht. Aber ich liebte eine gute Predigt. Mein Vater war Presbyter und ich bin dann ja auch mit ihm in den Gottesdienst gefahren und ich habe immer gerne eine Predigt gehört. Und jetzt, dieses Jahr, sind es 49 Jahre her, wo ich anfing, das Evangelium zu verkündigen. 49 Jahre hat Gott mir Gnade geschenkt bis heute, dass ich das Evangelium verkündigen darf. Ich gehe weiter in der Bibellese. Ähnlich nun mit dem Wachstum verhält es sich mit dem Glauben. Durch die Hinwendung zu Jesus ist man kein fertiger Christ. Der Same des Wortes Gottes ist frisch in das Herz gelegt. Als erstes muss er Wurzeln schlagen. Der Glaube, wenn er anfängt durch Gottes Gnade, muss Wurzeln schlagen. Und jetzt kommt etwas ganz Entscheidendes. Hör gut zu. Weißt du, worin unser Glaube verwurzelt sein muss? In der Liebe. Nicht in deiner Liebe. Nicht in einer menschlichen Liebe. Sondern Paulus schreibt für die Epheser, es ist mein Gebet, dass Christus aufgrund des Glaubens in euren Herzen wohnt und dass euer Leben in der Liebe verwurzelt und auf das Fundament der Liebe gegründet ist. Hand aufs Herz heute Abend. Bist du in der Liebe gewurzelt? Gott hat mich geliebt. Oder bist du gesetzlich verankert? Im Gesetz, du musst und wehe, wenn du nicht. Dann, was glaubt ihr, wie viele Menschen im Gesetz verwurzelt sind, im gesetzlichen Tun, einen Glauben haben, wo sie meinen, ich muss mich immer anstrengen, damit es ja reicht. Ich bin so froh, als ich das in der Bibellese las, dass Paulus dafür betet, dass die Gläubigen in Ephesus in der Liebe verwurzelt und auf das Fundament der Liebe gegründet sind. Und dann, wenn das bei dir der Fall ist, dann veränderst du dich positiv. Wenn du rundherum weißt, Gott hat mich angenommen, Gott hat mich geliebt, so wie ich bin. Aber das Schöne ist, er lässt mich nicht, wie ich bin. Das ist das Schöne. Das ist jetzt die Veränderung, die Verwandlung, die im Laufe des lebenslang anhaltenden Glaubensprozesses geschieht. Das ist nicht schön. Und ich bin so dankbar. Es war schön, als mir einmal einer gesagt hat, weißt du was, Karl-Heinz? Dein Predigtstil hat sich verändert. Oh, habe ich gesagt, wie schön. Hat er mir ein Zeugnis ausgestellt, nicht ich mir. Der kannte mich noch aus meiner Sturm- und Trankzeit. Oh, da konnte ich manchmal ganz schön poltern und oh, richtig so wie ein feuriger Elias. Ja, Dagmar, ihr wisst auch noch so, wie ich so ein bisschen jünger war, oder? In der alten Stettiner Straße. Ja, und Gottes Liebe hat meinen Predigtstil verändert. Er hat mein Leben verändert. Er hat meinen Glauben geprägt. Wie hat er ihn geprägt? Indem er einmal durch einen Menschen, der über mir betete, das sagte, hat so manches gesagt. Und dann kam eine Aussage, hör gut zu, was Gott über mir sagte. Und die Liebe will ich dir auch geben. Seht ihr? Er hatte einen Anfang bei mir gemacht, aber das Entscheidende fehlte noch. Er sagte, und die Liebe werde ich dir auch geben. Und ich frage dich, hast du sie auch? Bist du geliebt? Weißt du dich geliebt? Und selbst wenn du mal einen Fehler machst, selbst wenn du einmal in Sünde fällst und schuldig wirst, Das wollen wir ja gar nicht. Wer von uns will das? Aber plötzlich sind wir gefallen. Ist uns was passiert? Wirft Gott uns jetzt direkt weg? Was wäre das schrecklich? Nein, Gott wartet darauf, dass ich zu ihm komme und sage, Herr, das und das ist mir passiert, da bin ich schuldig geworden, vergib mir. Das war so schön in dem einen Lied, da ging es ja um die Anbetung, aber ich fand das so schön, diese Einladung, komm, es ist Zeit, Gott anzubeten. Und es ist immer wieder Zeit für mich und für dich und für mich. Du darfst immer wieder zu ihm kommen. Ist das nicht schön? Am Morgen, am Mittag, am Abend, in der Nacht, wenn du nicht schlafen kannst, kannst du sagen, Vater, ich komme jetzt zu dir. Sei mir nah, erquicke mich. Ich kann jetzt nicht schlafen. Mach du mich ruhig, mach du mich still, gib mir ein dankbares und frohes Herz. Und dann schenkt er dir das, wenn du kommst. Was sind wir dumm, wenn wir nicht kommen? Wohl, mein lieber Bruder. Was sind wir dumm, wenn wir nicht kommen? Er wartet auf uns, er wartet auf dich. Und wenn du einen schweren Tag mit viel Arbeit vor dir hast, darfst du am Morgen sagen, Herr, heute habe ich viel zu tun, gib mir Kraft, gib mir Geduld, gib mir Liebe, gib mir Freundlichkeit. Ich habe doch gar nichts in mir. Du hast auch gar nichts in dir. Lies doch einmal die Bibel, was sie sagt, was in unserem Fleisch ist. Überhaupt nichts Gutes. Und jetzt kommt Gott und legt in uns etwas Wunderbares hinein. Wie habe ich das gelesen? Es ist so schön, dass da in diesem Nährboden der Liebe entsteht ein Spross, der Christus entgegenwachsen darf. Lasst uns in jeder Hinsicht zu Christus hinwachsen, unserem Haupt. Wir sollen Christus ähnlich werden. Wächst du zu dem Haupt Christus hin? Merkst du das? Vielleicht merkst du selber gar nicht, aber andere stellen dir das Zeugnis aus. Ich habe mich heute und gestern wieder so auf meinen Balkon gefreut. Ich bin eigentlich kein Florian. Ich habe also eigentlich nicht den grünen Daumen. Ich bin einer, der beim Gießen Probleme hat. Ich gieße manchmal zu viel. Aber es ist so schön, wenn ich jetzt unsere Geranien sehe, wie die jetzt aufblühen. Wir haben auf dem Balkontisch eine Hortensie stehen, die habe ich im Frühjahr schön beschnitten. Und jetzt hat meine Frau gezählt, 14 oder 15 Blüten kommen hervor. Und dann haben wir so eine Treppenetage auf dem Balkon, da stehen verschiedene Pflanzen. Und dann kann ich mich so freuen und sage, Vater im Himmel, was hast du mir, machst du mir für eine Freude mit diesen Blümchen? Denn die hat er ja erschaffen, damit du dich dran freust. Und jetzt sehe ich, wie die wachsen. Manche waren ganz klein. Und dann wachsen sie. Und dann ist das eine Freude für mich, dass sie wachsen. Was glaubst du, was der Heiland sich freut? Wenn du wächst im Glauben zu Christus hin, immer näher zu ihm. Und weißt du, was auf dem Wege geschieht? Genau das, was die Diakonisse hier schreibt. Ich schlage einmal eine Stelle auf in der neuen Genfer Übersetzung. Da steht in 2. Korinther 3, Vers 18 folgendes. 2. Korinther 3, Vers 18. Neue Genfer Übersetzung. Ja, wir alle, ach, ist das nicht schön, er nimmt keinen aus. Dich auch nicht. Ja, wir alle sehen mit unverhülltem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn. Wir sehen sie wie in einem Spiegel. Und indem wir das Ebenbild des Herrn anschauen, wird unser ganzes Wesen so umgestaltet, dass wir ihm immer ähnlicher werden. Ist das nicht schön? Ich bringe euch mal jetzt zum Lachen. Schrecklich ist, wenn es so verläuft wie in dieser Geschichte. Da war ein Mann und sein Hund im Fenster. Und dann sagt die Frau, nimm den Hund weg, die grüßen schon. Scheinbar hatten sie den Hund mit dem Herrchen verglichen. Ich wünsche uns, dass man uns abspürt, wer unser Herr ist, Christus. Und schaut einmal, hier steht, wir werden verwandelt, nicht durch Anstrengung. Weißt du, wie du verwandelt wirst? Indem du einfach ihn in seiner Herrlichkeit anschaust, wirst du automatisch verändert und verwandelt. Nicht indem du dich anstrengst und sagst, ich muss ein bisschen frömmer werden, ich muss ein bisschen mehr gute Werke tun. Kannst du alles bleiben lassen, bringt nämlich nichts. Aber wenn du ihn anschaust, wirst du verändert und verwandelt. Wirst du immer mehr umgestaltet, dass wir ihm immer ähnlicher werden und immer mehr Anteil an seiner Herrlichkeit bekommen. Aha. Immer mehr Anteil an seiner Herrlichkeit bekommen. Je mehr du ihn anschaust. Und wo schaust du ihn an? In seinem Wort. Wenn du das Wort Gottes liest, dann wirst du durch das Wort Gottes verwandelt und verändert. Und jetzt sagt Paulus dann zum Schluss, diese Umgestaltung ist das Werk eurer Leistung und Anstrengung. Ach nee, ich habe falsch gelesen. Diese Umgestaltung ist das Werk des Herrn. Sie ist das Werk seines Geistes. Ist das nicht schön? Jetzt lassen wir doch den Geist an uns wirken. Uns verändern, uns umgestalten in sein Bild. Und ist das nicht schön, wenn dann einer nach 30, 40 Jahren dir sagt, weißt du noch, wie du früher warst? Du konntest einem ganz schön, naja, aber Gott hat dich verändert. Ist das nicht schön? Das wünsche ich mir immer mehr. Das wünsche ich dir. Dass andere dir das Zeugnis aussehen. Wie mir der Bruder sagte, dein Predigtstil hat sich verändert. Du hast dich verändert. Hatte ich das nötig? Ja, ich hatte es sehr nötig. Hast du das nötig? Hast es sehr nötig. Und darum, schau mal, wenn einer gerne etwas mehr Bräune im Gesicht haben will, was macht er? Er setzt sich der Sonne aus oder geht ins Fitnessstudio. Sonnenstudio, wie das da heißt, genau. So, und wenn du dich der Sonne aussetzt, musst du dich natürlich vorher eincremen, aber das brauchst du bei der Sonne Jesu nicht zu machen. Die schadet dir nicht. Die schadet dir nicht. Und ich lade euch, vielleicht darf mein Dienst heute Nachmittag dazu dienen, dass Gott mir das selber so geschenkt hat, dass ich euch einladen darf, setzt euch der Gnadensonne Jesu aus. Sag, Herr, hier bin ich. Und wenn du so einen Punkt hast, ich habe auch noch welche, wo du noch Veränderung brauchst, dann sag's ihm. Sag ihm, Herr, da möchte ich gerne verändert werden. Ich schaffe das nicht. Ich kann das nicht. Und der Heiland sagt dir, wie schön, dass du kommst. Ich kann dir helfen. Ich kann dich umgestalten. Ich kann dich verändern. Zu diesem Umgestaltungs- und Wachstumsprozess, schreibt die Diakonisse weiter, gehört auch die Nächstenliebe, die im Doppelgebot der Liebe Markus 12 begründet ist. Was steht dort? Du sollst Gott, deinen Herrn, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit all deiner Kraft und deinen Nächsten. Das ist schon was, Sohn. Ja. Aber das gehört auch mit dazu. Und weißt du, auch das schenkt uns wieder seine Gnade. Je mehr wir zu ihm kommen, je mehr wir ihn bitten, gibt er uns auch die Gnade, dass wir unseren Nächsten lieben können. Paulus unterscheidet zwei Bereiche von Liebe, die Liebe der Christen untereinander, von der Zeit her kann ich jetzt nicht mehr auf alles einzeln eingehen, und die Liebe gegenüber allen Menschen. Und weißt du, das ist gar nicht so schwer. Jetzt kam meine Nachbarin oben auf der Etage, wo wir sind, haben wir noch ein Ehepaar. Sie sind schon etwas älter wie wir. Und jetzt kam sie gerade mit dem Taxi und hat er eingekauft, ihr Mann kann nicht mehr so. Und guck mal jetzt, was wäre das gewesen, wenn ich gesagt hätte, hallo Frau so und so, ich wünsche Ihnen einen guten Tag. Und was sagte mir der Heilige Geist? Nimm ihr die Taschen ab und bring sie hoch. Ich wollte nicht mehr hoch, ich kam ja von oben. Und dann habe ich ihr die Tasche abgenommen. Darf ich in die Tasche hoch? Ja. Habe ich die Tasche hochgebracht und bin wieder runtergegangen. Und ich hatte eine Mordsfreude. Augen auf im Straßenverkehr. Augen auf in der Nachbarschaft. Der Herr will uns gebrauchen. Wenn ich dir jetzt nur gesagt hätte, wissen Sie was? Bekehren Sie sich ja, damit Sie nicht in die Hölle kommen. Hätte ich ja auch machen können, weil es wird Zeit für sie. Die weiß genau Bescheid. Die wird immer wieder mit Dingen von mir versorgt. Das bringt nichts, das bringt gar nichts. Aber die Liebe, die Freundlichkeit. Ich kann Liebe weitergeben, weil Gott mir immer wieder seine Liebe und Freundlichkeit schenkt. Ist das nicht schön? Ich komme zum Schluss. Jetzt steht im letzten Teil der Bibellese, wer Kontakt zu Menschen pflegt, wird unweigerlich an die Grenzen seiner Nächstenliebe stoßen. Und genau hier beginnt das Wachstum, schreibt die Diakonisse, mit der Hilfe Gottes und durch den Beistand des Heiligen Geistes. Menschen zu lieben, Menschen lieben zu lernen. Diese Liebe soll bei uns wachsen und reifen. Das ist ein lebenslanger Prozess. Und es gibt welche, da haben wir gar kein Problem. Dann haben wir auch welche, vielleicht sogar in der Familie, da fällt es uns unwahrscheinlich schwer. Und dann kann ich sagen, Herr, ich kann den nicht aus mir lieben, aber du in mir, du liebst ihn. Und dann bewirkt er das Wunder, dass du einen lieben kannst, der dir vielleicht auf den Senkel geht. Und ab und zu sind wir ganz ehrlich, gehen wir auch uns mal auf den Senkel. Auch wir Christen. Ich bin 49 Jahre im Gemeindedienst. Ich könnte ein Buch schreiben. Es ist ja nicht so, dass Gemeinde immer nur Halleluja ist. Wie schön, dass wir uns sehen. Wie sagte jetzt der Volker Heckel in der Predigt bei uns, die ich dann hinter mir angehört habe. Ja, das ist dann so, ich habe heute Morgen eigentlich keinen Bock, sagte er, in den Gottesdienst zu gehen. Der da und die da. Ja, und dann müssen wir uns überwinden und sagen, Herr Jesus, du liebst nicht nur mich, du liebst auch den und die. Schenk mir das doch. Und dann komme ich zu ihm und sage, Herr, ich kann es nicht, aber du kannst es in mir. Dem Herrn sei Lob und Dank. Er schenke uns dieses Wachstum im Glauben, das Reifen und das Verändern, das umgestaltet werden in sein Bild. Gott segne euch. Und mich auch. Amen. Herr Jesus, du bist so ein guter Hirte. Ab und zu nimmst du eins deiner Schafe beiseite und dann tust du ihm Gutes, bearbeitest es. Und so sind auch wir diese Schafe deiner Weide. Hast Acht auf uns, kennst uns, weißt um alles, weißt uns, wo auch etwas mangelt, bei mir, bei uns. Und wir kommen heute Abend zu dir, möchten verändert werden, umgestaltet werden in dein Bild der Liebe. Danke, du bist ein wunderbarer Herr, gepriesen sei dein herrlicher Jesu-Name. Amen.